nachgefragt.
Zu Gast bei Siegfried Nugger. Siegfried Nugger wurde 1955 in Nordhausen geboren, aufgewachsen in Waltershausen, Abitur an der Salzmannschule Schnepfenthal, studierte Germanistik und Geschichte. 1978 begann er in Waltershausen als Lehrer zu arbeiten. Siegfried Nugger hat das berufliche Gymnasium Gotha geleitet und ist seit 2018 im Ruhestand. Im Ruhestand oder man könnte auch sagen Unruhestand. Siegfried Nugge ist jetzt zu Hause in Bad Tabberz.
Bad Tabberz, genau.
Wie erleben Sie jetzt zurzeit Ihren Unruhestand? Es ist ja noch nicht so sehr lange.
Ich habe vor 5 Jahren begonnen, einen kleinen Verlag aufzubauen. Und das hat sich inzwischen zu einer umfassenden Aufgabe entwickelt. Es ist eine kleine Firma, die mich jeden Tag Minimum 8 Stunden in Anspruch nimmt, da ich ja alle Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, selbst umsetze oder organisiere oder auf den Weg bringe. Und das ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche, wunderbare Aufgabe, die mir leider immer wieder zeigt, dass der Tag nur 24 Stunden hat.
Also wenn man vom Studium ausgeht, kann man ja sicher annehmen, der Mann Germanistik studiert, also er interessiert sich für Literatur. Interessant für mich war, dass Sie von 1985 bis 1997 in der Fachhochschule für Sozialpädagogik Kinder- und Jugendliteratur unterrichtet haben, das Fach.
In der Fachschule für Sozialpädagogik. Kleiner Unterschied, aber wichtig. Ja, wie viele Dinge im Leben passiert so manches ganz zufällig. Ich bin ganz zufällig an diese Schule gekommen und wurde unvorbereitet damit konfrontiert, jetzt Kinder- und Jugendliteratur unterrichten zu dürfen. Ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Ich kannte natürlich Bilderbücher und Kinderbücher, aber dass man da mit kommenden Kindergärtnerinnen oder später dann Erziehern ganze Seminare bestreiten kann, erschien mir zunächst gar nicht denkbar. Ich wurde sehr, sehr rasch eines Besseren belehrt. Wenn man beginnt, sich mit Kinderliteratur zu beschäftigen, merkt man, was das für eine unendliche Vielfalt darstellt, mit wie viel Akribie und mit wie viel Genauigkeit, mit wie viel tiefem Nachdenken Bilderbücher geschrieben werden, damit sie dann so wirken, dass Kinder davon fasziniert sind und Erwachsene schließlich auch. Das war eine wunderbare Zeit an dieser Fachschule, dieses Lehren von Kinder- und Jugendliteratur, dieses Kennenlernen immer neuer Facetten, die es gibt, neuer Arten, eine Geschichte zu erzählen, zu bebildern oder Jugendbücher, die sich der Gegenwart zuwenden, zu betrachten, zu analysieren und dann natürlich in dieser Zeit auch die kommenden Erzieher dazu zu bringen, das als ein ganz entscheidendes Mittel zu sehen, das also die Kinderliteratur als ein entscheidendes Mittel zu sehen, auf Kinder und Jugendliche einzuwirken, damit sie sich mit ihrer Umwelt, mit ihrer Gegenwart, mit ihrer Gesellschaft aktiv auseinandersetzen und eben sich nicht nur Vorgefertigtes zu Gemüte führen, sondern eben auch Literatur, Kinder- und Jugendliteratur als Anlass nehmen, weiterzudenken. Denn die Geschichten sind ja in der Regel so, dass sie weiterwirken, schneller als irgendein Videoclip.
Sie haben, wenn man noch weiter zurückgeht, 1983 das Hörspiel Zu Hause wartet Sven geschrieben. Interessanterweise Inhalt, es geht darum, dass sich ein Junge zu seinem geistig behinderten Bruder bekennen muss. ein weiteres Hörspiel, da geht es um Verlassen des Dorfes durch Tagebau. Also aktuelle Themen damals. Mhm. Würden Sie heute, weil das sind ja wirklich Tatsachen, also das sind Gelebtes, würden Sie sich heute nochmal sowas vorstellen können, zu machen?
Ganz sicherlich ja. Beide Hörspiele, die Sie eben erwähnt haben, empfand ich zu Ihrer Zeit und heute übrigens auch als absolut notwendig, um diese Problematik stärker ins Bewusstsein zu rücken. Aus der Sicht von Kindern in die Welt der Erwachsenen hineinzuschauen und die kritisch zu hinterfragen. Leider ist es so beim Schreiben, dass die Geschichten, bei mir jedenfalls, auf mich zukommen und ich mir nicht vornehmen kann, jetzt schreibe ich über dieses oder jenes relevante Thema. Das funktioniert bei mir jedenfalls leider nicht. Und so hoffe ich drauf, dass wieder ein solches relevantes Thema, es gibt ja viele, viele, viele heute, mich findet und ich dann wieder darüber schreiben kann.
Zurück zu Ihrer Arbeit, jetziger Arbeit als Verleger, Herausgeber. Was glauben Sie, ist für Sie oder was ist für Sie einfacher? Dann Ihren eigenen Texten kritisch zu streichen, zu ändern oder den Text, die von anderen Autoren an Sie herangetragen werden?
Ja, das lässt sich ziemlich klar beantworten. Wenn ich einen Text selber schreibe, wenn ich der Autor bin, dann bin ich absolut unfähig, dort auch nur irgendwo etwas zu entdecken, was man ändern müsste oder ändern könnte. Da bin ich auf andere angewiesen, die den Blick von außen haben. Ich behaupte mal, der übergroße Teil der Autoren hat dieselbe Meinung, dass man die Texte, die man geschrieben hat, ohnehin für die großartigsten hält, die jemals in der Weltgeschichte verfasst worden sind. Also ich kann eigene Texte nicht kritisch hinterfragen. Ganz anders ist das, wenn mir ein fremder Text begegnet, dort habe ich ja die notwendige Distanz zum Text und das macht es mir schon möglich, dort die Dinge zu entdecken, die ich bei eigenen Texten niemals entdecken würde.
Und was betrifft den Mut im Schreiben? Also ist man bei seinen eigenen Texten bei Betrachtung kritischer Betrachtung oder so, ist man da mutiger oder ist man, kann man als Verleger sagen, also dieser Text, der kann so stehen bleiben, das ist ja gewagt, aber man lässt ihn so.
Als Autor schreibe ich den Text, den ich für den richtigen halte. Das heißt, wenn ich dann einen Text rausgebe, dann meine ich für meine Wenigkeit, jetzt ist er fertig, mutig, sensibel, gefühlvoll, streitlustig, wie auch immer. Der Blick des Verlegers ist da weitaus differenzierter, denn der Verleger hat nicht nur im Blick, dass er nach Möglichkeit ein möglichst gutes Stück Literatur in Buchform bringen möchte, sondern er muss auch immer darauf achten, dass das, was er in ein Buch gießen möchte, etwas ist, was man auch potenziellen Lesern anbieten kann. Das heißt, ein Verleger ist nicht nur der literarisch Hochinteressierte, sondern ein Verleger ist immer auch einer, der betriebswirtschaftlich denken muss, damit das Projekt, für das er brennt, auch in irgendeiner Form am Markt auch materiell für den Verlag bestehen kann. Das ist manchmal sehr, sehr bitter, denn ich habe durchaus Texte, die ich für ungemein gut halte, aber für die ich leider im Moment und die gegenwärtige Zeit ist natürlich besonders bitter, nicht für einen Text halte, der Widerhall in der Öffentlichkeit findet und ein Buch, das keiner lesen möchte, so gut es sein würde, das kann ich mir leider nicht leisten.
Jetzt kurze Fragen, kurze Antworten. Welches Ihrer Werke ist für Sie persönlich das Liebste und warum?
Das Liebste ist immer der zuletzt geschriebene Text, immer, weil man da noch die Mühen des Schaffens deutlich vor Augen hat und bei jedem Satz, bei jedem Wort weiß, wie lange man mitunter gearbeitet hat, bis das so flüssig nach Möglichkeit rübergekommen ist, wie es dann am Ende hoffentlich steht. Also sicher immer der Letzte. Also das glaube ich schon.
Durch wen und wie sind Sie an Bücher herangeführt worden?
Also ich weiß, dass ich schon in der Grundschule, als ich lesen gelernt habe in der ersten Klasse, und das ging bei mir sehr flott, dass ich mich dort in der ersten Klasse in der Bibliothek angemeldet habe und durchgehend Leser geblieben bin, die ganzen Jahre als Schüler. Also das in jedem Fall. Und ich bedauere sehr, dass ich mir die Leseheftchen, die es damals gab, diese roten, mit rotem Einband, nicht aufgehoben habe, denn da muss es eine ganze Reihe gegeben haben und ich wüsste gern, was ich damals gelesen habe. Ich habe also von der ersten Klasse an immer gern und viel und nach Möglichkeit alles gelesen, was mir unter die Finger gekommen ist.
Mit welcher Schriftstellerin oder Schriftsteller der Vergangenheit hätten Sie sich gern für Gespräch und Diskussion getroffen und warum?
Oh, schwere Frage, weil es mit Sicherheit eine ganze Reihe von Autoren gibt, mit denen ich gerne mit denen ich gerne gesprochen hätte. Wirklich schwer. Also ganz sicher, als ich zwischen 16 und 25 habe ich ganz viel Hermann Hesse gelesen, habe ich ganz viel Thomas Mann gelesen oder von den eher zeitgenössischen, dann Christa Wolf. Das waren so drei Autoren, die mir sehr, sehr wichtig waren und von denen ich, denke ich, sehr viel auch gelesen habe. Und die hätte ich schon in mancherlei Dingen befragt zu ihrem Schaffen. Das wäre ganz gewiss etwas gewesen. Dann kommt natürlich die ganze Heerschar an Lyrikern, die mich begleitet haben über die Jahre hinweg mit ihren sehr unterschiedlichen Arten, unsere Welt zu reflektieren. Aber das sind dann natürlich keine Gespräche, bei denen es wochenlang um Philosophie ging, sondern da wären es sehr wahrscheinlich konkrete Fragen zu konkreten Geschichten gewesen. Mich würde schon interessieren, was manche Autoren so im Nachgang zu manchen ihrer Werke sagen würden, die 30, 40 Jahre vorher geschrieben worden sind von Ihnen.
Manchmal ja Werke, die heute immer noch aktuell sind. Ne? Mhm. Wie muss denn Ihr Arbeitsplatz aussehen, damit Sie arbeiten können?
Ich brauche, ich brauche unterschiedliche Arbeitsplätze. Wenn ich an Texten anderer Autoren arbeite, so ist es der ganz normale Schreibtisch mit dem Computer vor mir und oder dem Ausdruck eines Textes vor mir. Wenn ich allein an einem Text schreibe, der aus meiner Feder kommen soll, dann ist es am besten, wenn ringsherum keinerlei Ablenkung ist. Also ein leeres Zimmer mit einem leeren Tisch und nur dem Schreibgerät, das ist dann das Allerbeste.
Wer liest Ihr Manuskript zuerst? Außer Sie natürlich. Und darf auch urteilen.
Ja. Das ist wirklich unterschiedlich. Sicherlich ist meine Frau die Erste, der ich vieles zeige. Vieles schränkt natürlich ein. Das liegt ganz einfach daran, dass ich, wenn ich ein Hörspiel schreibe, ist mein erster Gesprächspartner dann eigentlich der Dramaturg. Das ist derjenige, mit dem es dann die entscheidenden Diskussionen gibt um Wohl und Wehe eines Textes. Da zeige ich den Text meiner Frau erst dann, wenn er dort fertig ist. Dann schon, der Blick meiner Frau, der sehr kritisch sein kann, zu diesem Zeitpunkt, dann bin ich dem gewachsen, vorher nicht. Und da ich ganz am Anfang, wenn der Text fertig ist, sowieso den Text für den größten halte, der je geschrieben wurde, würde ich kritische Bemerkungen sehr wahrscheinlich kaum ertragen. Und im Sinne des Familienfriedens, also etwas später, wenn wir andere schon gesagt haben, also hier, da und dort hättest du mal vielleicht doch schon mal was ändern können. Also das ist schon so in etwa beschrieben.
Wenn Sie mit einer Geschichte beginnen, haben Sie da schon eine Gliederung im Kopf?
Nein. Also es gibt ja Autoren, die einen klaren Fahrplan haben, wie die Geschichte sich entwickeln soll. Zu den Autoren gehöre ich nicht. Ich habe meistens ein Ausgangsbild, das sich dann zu einer Geschichte entwickelt. Das kann man manchmal sehr genau bestimmen. Ich habe bei der Erzählung 216 Schlüsseln in einem kleinen Ort am Niederrhein gesessen, auf dem Marktplatz, strählend, wunderbar. Vor mir spielten zwei Kinder mit einem Schlüsselbund, das sie sich zuwarfen. Das fiel auf den Boden und in diesem Moment hatte ich den Anfang dieser Geschichte 216 Schlüsseln gewissermaßen vor Augen. Da wusste ich genau, was ich schreiben wollte für die erste Szene. Und das hat sich dann beim Schreiben immer weiter entwickelt. Ich habe mich also von den Figuren führen lassen. Ich habe mich überraschen lassen, wohin es geht, wem ich begegne. Da gab es keinen vorgefertigten Plan.
Schon lange wird ja immer wieder mal in den Medien es zu lesen, zu hören, Prophezeiung, das gedruckte Buch, das wird irgendwann nicht mehr genug Konsumenten haben, der Büchermarkt ist im Wandel, die jungen Generationen lesen digital. Wie glauben Sie, wie sich das alles weiterentwickelt? Also Sie haben einen Verlag gegründet. Ich gehe davon aus, Sie möchten, dass es weiter dieses Buch besteht, was man in die Hand nimmt, wo man das Papier fühlt, wo das alles da ist, alle Sinne. Aber wie denken Sie, wird sich das entwickeln?
Ich hoffe natürlich, dass es auf absehbare Zeit oder für lange Zeit Papierbücher geben wird, weil sie für mich jedenfalls durch das Begreifbare ganz anders zu handhaben sind als digitale Werke, die man lesen kann. Trotzdem glaube ich an die Literatur, dass sie weiter bestehen wird. In welcher Verbreitungsform, das weiß ich nicht. Ich denke, das ist sicherlich so eine Art Wellenbewegung. Es gibt, als die E-Books 2014, denke ich, war das, plötzlich durch die technischen Geräte einfach zu handhaben waren, gab es einen unglaublichen Run auf E-Books. Das hat sich inzwischen durchaus verändert, ich sag mal normalisiert, weil man die Vorteile des E-Books sieht, genau weiß, welches Buch möchte ich auf dem E-Book-Reader dabei haben und lesen. Und ich glaube, inzwischen entscheidet man sich auch ziemlich genau, wann kaufe ich ein E-Book und wann kaufe ich ein gedrucktes Buch. Und ich denke, das Pendel schlägt Richtung gedrucktes Buch wieder aus Und nach einiger Zeit, wenn wieder eine neue Form der Verbreitung gefunden ist, welche auch immer, wird sich das wieder ein bisschen verändern. Aber ich glaube, dass der Leser doch immer wieder zu einer Form greifen wird, die man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann. Und das, deshalb glaube ich, dass das gedruckte Buch noch lange Zeit uns begleiten wird. Natürlich ergänzt durch andere Möglichkeiten des Digitalen. Die sind ja auch in Ordnung, aber sie sind halt eine Ergänzung.
Man kann sie auch einfach weglöschen.
Richtig, man kann sie auch zur Seite legen.
Was man im Bücherregal dann doch stehen lassen möchte. Ja. Mhm. Der Friedrich-Bödecker-Kreis, also der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise hat vor ein paar Jahren mal so einen Slogan gehabt, jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Jugendliche sollte einmal in der Schulzeit einen leibhaftigen Autor, eine leibhaftige Autorin während einer Autorenbegegnung erleben können. Sie als Lehrer, würden Sie nicht nur dem zustimmen, sondern was würden Sie, wenn Sie Minister für Bildung wären, gesetzlich in Thüringen regeln wollen, was die Förderung Lesen, Schreiben, Literatur betrifft?
Also zunächst einmal weiß ich aus meiner 40-jährigen aktiven Zeit als Lehrer, dass Autoren vor Ort immer eine große Wirkung gehabt haben. Ausnahmslos. Ob das Autoren waren, die vor Grundschulkindern gelesen haben oder vor Abiturienten oder an der Regelschule, völlig egal. Die Wirkung war immer erstaunlich und nachhaltig, weil die Schüler immer darauf zurückgekommen sind im Laufe des Jahres oder der Jahre, als dieser oder jener Autor war, hat er doch das und das gesagt. Oder hat beschrieben, wie eine Geschichte bei ihm entsteht. Also das sind Dinge, die ich vielfach erlebt habe und die deshalb in ihrer Wirksamkeit überhaupt nicht hinterfragt werden müssen. Die Wirksamkeit besteht, das ist Fakt. Und ich bin ja auch viele Jahre Fachberater für Deutsch gewesen und bin dann also von Gotha bis Heiligenstadt durch die Schulen gefahren und habe mit vielen Kollegen gesprochen und Erfahrungen ausgetauscht, sodass ich sagen kann, dass mein Eindruck der Wirksamkeit Autoren vor Ort in der Schule ein Eindruck ist, der verallgemeinert werden kann. Wäre ich Minister, um Gottes Willen, würde ich das verpflichtend in irgendeine Form von Verordnung einbauen, dass wirklich an jeder Schule, in jeder Klassenstufe solche Begegnungen stattfinden. Unbedingt. Weil sie unverzichtbar sind. Weil sie auch ganz häufig Dinge dann, ohne dass der Autor, der dann in der Klasse sitzt, bestätigen, die der Lehrer, den die Schüler ja jeden Tag sehen, ja bereits vorbereitet oder gesagt hat. Aber man weiß das ja, wenn das plötzlich ein anderer genau das wiederholt, was man schon gehört hat, plötzlich hat das ein ganz besonderes Gewicht. Völlig gleichgültig, ob das ein Jugendbuch ist oder ein Bilderbuch oder eine Erzählung für Kinder.
Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer? Anfangen oder aufhören?
Aufhören. Wenn der Anfang gefunden ist, dann geht es zunächst einmal ganz leicht. Die ersten 2-3 Dutzend Seiten. Und je weiter sich, je vielfältiger sich die Geschichte entwickelt, je mehr Personen eine Rolle spielen, je mehr man darauf achten muss, keine dieser Figuren zu verlieren, umso schwerer wird es. Und ja, wenn eine Geschichte dem Ende zugeht, sie muss ja in irgendeiner Form enden, ist das wirklich ein heftiger Kampf. An welcher Stelle lässt man die Geschichte enden? Löst man alles auf oder lässt man etwas in der Schwebe? Ich lasse lieber etwas in der Schwebe. Ich möchte nicht gerne alles auflösen, weil ich glaube, dass der Leser am Ende auch noch Dinge weiter spinnen können muss, dass also nicht die Geschichte dann, wenn sie fertig gelesen ist, auch fertig ist, sondern dass man sie im Kopf des Lesers dann noch ein bisschen in Teilen, nicht in allen Belangen, weiterschreiben kann. Also das schon. Und diesen Punkt zu finden, wie viel löse ich auf und wie viel lasse ich offen, das ist schwer.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte sehr.